Am 21. Oktober hat sich im Festsaal des Rathauses der Erfurter Verein Frauen für den Nahen Osten e.V. gegründet. Der Verein fördert soziale, existenzsichernde und zivilgesellschaftliche Projekte von, für und mit Frauen. Zu Gast habe ich heute Medina Yilmaz, Übersetzerin und Mitbegründerin des Vereins. Außerdem begrüße ich herzlich Frau Isabel Rössner, ebenfalls Mitglied von Frauen für den Nahen Osten. Hallo.
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 Frauen für den Nahen Osten wurde ja am 21. Oktober gegründet. Gab es davor schon Initiativen? Wann wurde die Idee geboren?
Also grundsätzlich, ich bin die Medina, die da gerade redet, genau. Grundsätzlich entstand die Idee eigentlich im Laufe der letzten Jahre. Es war so, dass ich vielen Geflüchteten aus den verschiedenen Ländern des Nahen Ostens geholfen habe und immer eigentlich davor abgeschreckt bin, einen Verein zu gründen. Also wenn ich irgendwann mal einen Verein gründe, dann muss das irgendwie etwas sein, was mich total begeistert oder aus der Notwendigkeit heraus ich das betrachte.
Also hattest du Angst, dass du dann nicht ganz überzeugt von dem Verein bist, oder was war deine Angst?
Naja, ich habe halt immer, ich war Ehrenamtskoordinatorin zum Beispiel im Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz, und ich habe halt gesehen, dass halt Vereinsgründungen sehr schnell entstehen, allerdings die Motivation, das lang durchzuhalten, oftmals nicht gegeben ist, und das war das, wovor ich dann sozusagen Angst hatte und nie einen Verein gründen wollte. Und ich habe dann halt gesehen, dass viele Menschen, die dann hier angekommen sind, dass es ihnen im Vergleich zu den Menschen, die da zurückgeblieben sind, viel besser geht, die mittlerweile hier sind. Und ich wollte auch für diejenigen, die nicht hierher kommen können, helfen. Und ich habe dann ein Seminar besucht letztes Jahr zum Thema Entwicklungshilfe und habe dann die Idee und die Inspiration gehabt, diesen Verein zu gründen, und habe einzelne verschiedene Multiplikatoren, wirklich Frauen mit viel Power, einzeln gefragt, ob sie nicht Interesse hätten, einen solchen Verein mitzugründen, und so ist dann die Gründung entstanden.
Isabel, wie kam es dazu, dass du eingetreten bist, oder hast du auch mitgegründet?
Ja, ich gehöre auch zu den Mitbegründerinnen des Vereins, und was mich an der Idee echt überzeugt hat und total motiviert, ist, dass ich eben auch in der Flüchtlingshilfe sozusagen mit aktiver oder viel mit Geflüchteten, auch viel mit geflüchteten Frauen zu tun hatte und habe, und es ist einerseits natürlich toll, ist zu sehen, wie viele hier Fuß fassen, die Sprache lernen, sich hier Wege irgendwie in unsere Gesellschaft finden oder in die Gesellschaft finden und wieder auf die Beine kommen, und gleichzeitig bleibt bei allen, mit denen, also allen, die ich kenne, eine große Trauer über das, was verloren ist, über das, was in Perspektivlosigkeit für ihre eigene Heimat bleibt, und so wenig Möglichkeiten von hier aus etwas da zu tun. Man hat selber sein Leben, seine Kinder und das, was einem möglich ist, eben gerettet, aber ganz, ganz, ganz viel zurückgelassen. Und mit unserem Verein wollen wir eben auch die Möglichkeit bieten, von hier aus in diesen Ländern, in denen einfach in vielen Fällen noch ganz viel Perspektivlosigkeit und Krieg und so weiter herrscht, dort anzusetzen. Und was mich hier, aber auch in den Ländern des Nahen Ostens echt begeistert, ist die Rolle der Frauen, oder die Frauen einnehmen, oft eben gar nicht im Vordergrund, ganz viel im Hintergrund, aber nichtsdestotrotz eben mit ganz viel Engagement und ganz viel Ideen und Hoffnung für die Zukunft, insbesondere auch dann oft in dem Blick auf eben die eigenen Kinder. Und das aufzugreifen, das zu unterstützen, sowohl mit den Frauen, die eben hier sind und die einfach die Heimat im Herz haben, aber auch eben die Kenntnisse über das, was ihre Heimat einfach braucht und ihre Heimat gut tut, und eben die Frauen, die dort geblieben sind, zu unterstützen, das finde ich einfach echt eine überzeugende Idee.
Ihr habt jetzt angesprochen, Frauen, die hier leben, Frauen in den Ländern des Nahen Ostens. Worum geht es euch denn jetzt mehr? Also was für Projekte wollt ihr unterstützen?
Wir, damit ist wirklich auch gemeint, Frauen aus den verschiedenen Ländern des Nahen Ostens, sei es die christliche Palästinenserin, die in Jordanien geboren ist, sei es meine Wenigkeit mit kurdischem Migrationshintergrund, sei es die syrische Freundin, syrisch-sunnitische, sei es die afghanisch-schiitische, sei es eben unsere deutsch-deutsche Isabel. Wir sind Menschen, die dort im Nahen Osten entsprechend Kontakte haben und vernetzt sind und die Sprache auch in den einzelnen Regionen auch sprechen. Wir helfen Frauen im Nahen Osten, Frauen, die eine wirtschaftliche Selbstständigkeit anstreben. Vor allem eine wirtschaftliche Selbstständigkeit, weil wir denken, dass der Weg zur Emanzipation vor allem darin liegt, wenn die Menschen erstmal wirtschaftlich unabhängig sind, wenn die Frauen wirtschaftlich unabhängig sind. Und wir finden auch, dass eine emanzipierte Gesellschaft weniger dazu geneigt ist, Kriege zu führen bzw. Konflikte anzugehen. Und wir sind auch der Meinung, dass es letztlich die Frauen sind, die ihre Kinder erziehen, die ihre Söhne erziehen, die dann in den Krieg ziehen. Also das heißt, wenn sich die Rolle der Frau ändert langfristig, und das ist natürlich vielleicht auch ein utopisches Ziel, wenn man das jetzt von jetzt aus betrachtet, aber wir sind da sehr motiviert und engagiert und überzeugt davon, dass wir das erreichen können, dann sehen wir wirklich nur den Weg darin, diesen Frauen in ihrer Realität eine wirtschaftliche Selbstständigkeit zu ermöglichen, sodass sie ihren ganz eigenen Weg der Emanzipation gehen. Also wir wollen ihnen nicht eine Art Emanzipationspaket aus Deutschland mitbringen, sondern sagen, wie können wir dich unterstützen darin, damit du dein Leben selber auf die Beine stellen kannst.
Und wenn ich da kurz ergänzen darf, was echt spannend ist, dass gerade diese problematischen Krisensituationen, in denen sich viele Länder des Nahen Ostens befinden, haben zu Umbruchssituationen, also ist ja Krise, ist ja Umbruch geführt, und dazu, dass diese ganz starren und oft sehr, sehr fixen Rollenverteilungen und die gesellschaftlichen Systeme und Ordnungen durcheinander gekommen sind, Männer fehlen, Männer oft schlicht gestorben sind oder geflohen sind und Frauen einfach auch aus dieser Not heraus jetzt in Aufgaben wahrnehmen und in Rollen und Funktionen kommen, die vorher für sie eigentlich gar nicht in diesem gesellschaftlichen Gefüge gedacht war. Und das ist einfach auch eine Chance, wo sich Frauen ausprobieren können, wo sie auch merken, dass sie mehr leisten können, als ihnen vielleicht vorher zugetraut war oder sie sich selbst zugetraut haben. Und diese Krise ermöglicht eben auch Freiheiten, die ihnen vorher auch durch gesellschaftliche Normen überhaupt nicht zugebilligt waren.
Solche Chancen kennt man ja auch aus anderen Ländern. Also zum Beispiel in Deutschland im Krieg haben die Frauen auch eine Aufwertung erfahren, weil die Männer weg waren und sie plötzlich alles gemanagt haben. Das ging dann teilweise aber auch wieder nach unten. Wie wollt ihr dem entgegenwirken?
Ich glaube, das wird die Zeit zeigen, wie man da entgegenwirken kann. Man kann auch jetzt nicht Deutschland mit dem Nahen Osten vergleichen. Ich glaube, dafür ist es noch zu früh. Man muss erstmal gucken, dass diese Frauen letztlich ihre eigene Emanzipation erfahren, wie viel sie dann davon aufgeben. Ich glaube, es hat einfach was auch mit Bewusstsein zu tun und alleine da mit Geld zu unterstützen reicht nicht. Man muss auch viel Reflexionsräume bieten. Da könnte man dem entgegenwirken. Aber ich glaube, man kann das halt nicht jetzt Deutschland und die deutschen Frauen betrachten, sondern man muss das auch international betrachten. Deutschland hat zwar wieder aufgebaut, aber Deutschland war auch stark unter dem Einfluss der alliierten Kräfte. Es hat dazu geführt, dass es die Vereinten Nationen dann gab und das sind ganz andere Machtverhältnisse, die dann auch dazu führen, wie die Rolle der Frau weltweit auch eingenommen wird.
Ja, natürlich. Der Verein kämpft für mehr Rechte und Selbstbestimmung für Frauen. Wir haben es schon gesagt. Auf der Website heißt es, die Länder der arabisch-orientalischen Welt sind stark von männlichen, einseitig religiösen Bildern in der Wahrnehmung und im politischen Handeln geprägt. Das Bild der Frauen hingegen spielt eine untergeordnete, wenig aktive und fast unbedeutende Rolle. Wie sehen diese problematischen Bilder aus und welche Geschichten kennen Sie?
Naja, ich sag mal so, in unserer Wahrnehmung, medialen Wahrnehmung ist es so, dass diese Frauen eine untergeordnete Rolle haben. Und klar, wenn man sich zum Beispiel die politischen Parlamente anschaut, das ist aber auch in Europa teilweise so, dass es sehr männerdominierend ist, dass da Frauen eine untergeordnete Rolle spielen. Und klar, da wo Armut ist, wo dann Kraft, vor allem die prägende Kraft ist, sich im Alltag durchzusetzen, sind die Frauen dann vielleicht die Schwächeren, die sich nicht so stark wie Männer durchkämpfen können, die nicht unbedingt ein Schwert in die Hand nehmen oder eine Waffe in die Hand nehmen, nicht unbedingt diese Neigung haben. Sind natürlich Frauen benachteiligt, wenn man sich den Raum Nahen Osten anguckt. Der Nahe Osten brennt. Ja, also in vielen Regionen des Nahen Ostens gibt es Konflikte. In Jemen verhungern die Menschen. In Syrien gibt es seit Jahren Krieg. In Irak erst recht. Ja, und wenn man sich Afghanistan anguckt, wir zählen übrigens Afghanistan auch für den Raum des Nahen Ostens, auch wenn das, also wir haben eine weitere Definition des Nahen Ostens, dann sind, und das war auch in Deutschland nicht anders, waren natürlich Frauen diejenigen, die im Krieg benachteiligt sind. Und trotzdem gibt es einen Alltag neben dem Krieg. Und in diesem Alltag sind die Frauen eigentlich sehr, sehr stark. Und dieses Bild wollen wir hervorheben. Und da wollen wir genau ansetzen und sie unterstützen.
Frau Yilmaz, Sie sind als Tochter eines Imams in Berlin-Wedding aufgewachsen und Ihre Eltern haben eine Ehe für Sie arrangiert. Heute sind Sie Übersetzerin in Erfurt. Inwiefern hat Ihre eigene Biografie Sie dazu bewegt, sich für andere Frauen und Frauenrechte einzusetzen?
Sehr viel, sehr, sehr viel. Also ich bin Konferenzdolmetscherin. Ich übersetze zwar auch, aber ich bin vom Beruf Konferenzdolmetscherin. Und ja, mein Weg der Emanzipation war kein einfacher, aber ich bin froh, wie ich ihn gegangen bin und dass ich dann dadurch so viel Kraft schöpfen konnte. Und diese Erfahrung möchte ich vielen anderen Frauen weitergeben. Also man muss nicht unbedingt im Nahen Osten aufgewachsen sein, um sozusagen als Frau viel Nachteil und Leid zu erfahren. Das heißt, auch mitten in Europa, mitten in Deutschland kann man solche Benachteiligungen erfahren und viel Leid auch erfahren. Aber ich glaube, es gibt Menschen, die durch Leid in Depression, in tiefen Depression geraten. Mein Glück war, dass ich daraus Kraft schöpfen konnte. Und diese Kraft möchte ich gerne Frauen weitergeben.
Frau Rössner, was ist Ihre Geschichte, die Sie dazu bewegt hat, mit im Verein teilzuhaben?
Ich habe auch quasi eine Migrationsbiografie. Ich bin als Kind mit meinem Vater sozusagen, der in der Entwicklungszusammenarbeit tätig war, zum Teil in Marokko aufgewachsen und habe dort quasi als Zugewanderte mich in eine Schulklasse eingefunden, musste eine Sprache lernen, die ich vorher nicht kannte und so weiter. Und habe aber vor allem dort die arabische Welt sozusagen erstmalig entdeckt, kennengelernt und die hat mich sehr geprägt. Ich bin echt beeindruckt von ganz vielen, auch von vielen Muslimen. Ich bin da ganz bewusst, also bin selber nicht Muslime, aber war da sehr viel im Austausch, war da zur Pubertät sozusagen, Identitätsfindung und habe da einfach ganz spannende und wichtige, grundlegende Sachen für mich und mein Leben mitgenommen und einfach eine tiefe Verbundenheit mit den Ländern der arabischen Welt und auch Afghanistan finde ich auch schön. Also wir haben, wie gesagt, diesen Nahen Osten-Begriff sehr weit gefasst, weil wir einfach viele verbindende Elemente, der Islam ist eins davon, der diese Gesellschaften sehr prägt schon, auch wenn auch andere Religionen dort vorzufinden sind. Und insofern hat es seitdem einfach gab es für mich eine besonderen Wunsch, einfach etwas Gutes in dieser Welt oder in diesem Teil der Welt zurückzugeben.
Auf der Website des Vereins, ich zitiere nochmal, steht, politische Bekenntnisse gibt es genug, geredet wird zu viel, gehandelt noch zu wenig. Wie sehen Ihre Projekte konkret aus?
Wir setzen uns, also konkret muss man sich das vorstellen. Wir sagen immer, geredet wird viel, ja, es reden alle und sagen, man muss den Menschen dort helfen, man muss Fluchtursachen bekämpfen. Wenn man nur als Beispiel die Türkei nehmen würde, ja, meine Eltern kommen aus der Türkei und ich kenne das Land sehr gut. Und ich war auch oft, als die Geflüchteten damals schon 2012, wirklich in großen Mengen in die Türkei geflüchtet sind, habe ich beobachtet, wie die Türkei auch alleine gelassen wurde. Ja, man hat immer gesagt, man muss Fluchtursachen bekämpfen, man muss da helfen, wo sie sind. Aber letztlich haben sie das nicht getan und alle haben sich gewundert, dass dann fast 1 Million Menschen dann nach Europa geflüchtet sind. Und das war eine große Herausforderung. Und wir denken, wenn wir wollen, dass die Menschen nicht flüchten, dann müssen wir ihnen auch eine Stabilität gewährleisten. Dann müssen wir das auch, was wir haben, mit ihnen zu teilen bereit sein. Und konkret sieht das so aus, dass wir dort mit Partnerorganisationen arbeiten. Das heißt, wir hören uns natürlich an, was wir konkret für sie verändern können. Ne? Also nicht dieses Helfen, sondern für wen können wir was verändern im Leben. Und sie geben uns dann Beispiele und wir gucken uns das an und das Projekt, was uns überzeugt, in dieses Projekt investieren wir. Was natürlich uns auch ausmacht, ist, dass wir durch die Sprachkenntnisse mit den einzelnen Personen, für die wir diese Initiative starten wollen, erstmal sprechen und uns selber überzeugen lassen. Weil wir hatten auch Gespräche, wo wir von einzelnen Personen nicht so überzeugt waren, wo wir gesagt haben, wissen wir nicht, ob sie dann auch wirklich diese Selbstständigkeit auch langfristig erhalten kann oder nicht. Und dann, wenn wir überzeugt sind, senden wir an die Partnerorganisation das Geld, aber wir evaluieren auch. Also das heißt, das erste Projekt, was wir an der Grenze zu Syrien gemacht haben, haben Isabelle und ich gemeinsam evaluiert. Wir sind dann an die syrische Grenze gefahren und wir werden geflogen und wir werden auch demnächst zum Beispiel nach Afghanistan fliegen. Also es sind halt auch nicht Traumurlaubsziele, ja, in die wir reisen, wo wir auch die Evaluation machen. Das heißt, wir nehmen auch viel Mut mit.
Warum wurde Frauen für den Nahen Osten genau in Erfurt gegründet?
Weil wir in Erfurt sind. Weil wir in Erfurt sind, weil wir in Erfurt leben und weil wir das halt, weil man einen Verein gründen muss und um das dann zu strukturieren. Aber wir sehen uns als, wir haben zwar unseren Sitz hier, wir arbeiten aber weltweit beziehungsweise im Raum des Nahen Ostens. Und wir wollten auch es gibt kaum Migrantinnen-Selbstorganisationen, also eine Migranten-Selbstorganisation, die von Frauen gegründet wurde. Und deswegen haben wir gesagt, setzen wir auch dem ein Zeichen und werden als Frauen mit Migrationshintergrund hier in Erfurt auch einen solchen Verein gründen.
Wir hören gleich noch einen kleinen Mitschnitt aus der Gründungsfeier, aber vorher möchte ich nochmal darauf zurückkommen, was Sie gerade gesagt haben. Sie waren also an der Grenze zu Syrien in der Türkei. Wollen Sie da mal ein bisschen erzählen, wie das war? Wie haben Sie das erlebt?
Also es war natürlich spannend. Also ich habe auch ein Jahr lang in Syrien gelebt und ich fand es erstmal total bewegend, vom Flugzeug aus über die Grenze sehen zu können. Wir sind nicht nach Syrien rein, das würde ich im Moment jetzt auch nicht tun. Aber einfach so dicht zu sein an diesem Land, was mir wirklich wichtig ist und wovon man so viel, wo einfach so viel Leid geschieht im Moment. Und was dann wirklich beeindruckend war, dass gerade in dieser Grenzregion wirklich wie viele syrische Geflüchtete dort Heimat oder Zwischenstopp sozusagen gefunden haben und wie ja eigentlich reibungslos das funktioniert. Also jeder Fünfte ist in diesen Städten Geflüchteter. Und natürlich gibt es Konflikte und Auseinandersetzungen. Und da war es aber auch wirklich hilfreich und gut, mit den Partnerorganisationen vor Ort, das sind auch NGOs, im Austausch zu sein und auch ganz klar die Ansage zu bekommen, uns ist es wichtig, wir können nicht nur für Geflüchtete Angebote machen. Das treibt einfach den Keil noch viel tiefer, der da droht, sich zu etablieren, sondern man muss wirklich sagen, wir müssen euch als Gesellschaft, ihr gehört irgendwo zusammen. Und gerade bei Frauen ist das so einfach. Ihr habt alle die gleichen Sorgen und die gleichen Wünsche für eure Kinder. Euer Alltag sieht eigentlich ganz ähnlich aus und ihr sehnt euch nach dem Gleichen. Und wir können eigentlich in vielen Bereichen Angebote machen, die offen sind für beide. Damit unterstützen wir an sich, aber wir fördern eben auch das Miteinander und das gegenseitige Verstehen der Situation der jeweils anderen und so weiter. Und das ist ein Punkt, den wir auf jeden Fall mit uns notiert haben als etwas, was wir grundsätzlich als richtig erachten, dass man insbesondere, wenn man Projekte im Nahen Osten und in solchen oder grenznahen oder krisennahen Regionen macht, sozusagen Rosinen rausbietet und sagt, das ist jetzt aber nur für die und das ist nur für die, sondern dass man immer den Blick weitet, weil letztlich Krisen irgendwo letztlich gesellschaftlich relevante Geschichten sind und da muss man auch einen breiteren Blick haben. Das fand ich sehr, sehr wichtig und einleuchtend.
Du hast das Rosinen herauspicken angesprochen. Wie gehen die Frauen denn wie verhalten die sich zu euch? Habt ihr das Gefühl, ihr werdet irgendwie als Europäerinnen, die halt, also ihr gebt denen ja Geld für ihre Projekte? Wie ist da die Stimmung?
Also grundsätzlich, nein. Das Gute ist halt, dass wir das Geld nicht in ihre Hand geben, sondern dass wir das über die Partnerorganisation erledigen und die Partnerorganisation sie dann begleitet. Und sie grundsätzlich zum Beispiel, wenn wir jetzt von dem ersten Projekt sprechen sollten bei Saura, sie braucht eine Nähmaschine, sie braucht ein Atelier. Das heißt, sie ist mit den Vertretern der Partnerorganisation dann durch die Stadt gezogen und hat sich eine Maschine ausgesucht. Das heißt, es war ein ganz normaler Einkauf. Man hat ihr nicht Geld in die Hand gedrückt, sondern man hat dann irgendwie indirekt, ohne ihre Würde zu verletzen, bezahlt. Und wir sind dann diejenigen, die das ermöglicht haben, aber wir waren eher wie Besucherinnen, ja, wie Besucherinnen oder wie eine Art Schwester, ja, eine Ochti, die dann sie besucht und guckt, wie es läuft, dann sprechen sie ihr Dank aus, aber im Grunde genommen sprechen wir auch nicht über das Geld oder so, sondern wir versuchen wirklich auf Augenhöhe, wir versuchen das, ja, und klar sind wir zum Beispiel die Türken in Deutschland oder die Kurden in Deutschland sind die Deutschländer, wenn sie in der Türkei sind, ja. Aber ich habe halt den Vorteil, dass ich halt auch als türkische Konferenzdolmetscherin arbeite und bei mir sich das nicht unbedingt so anhört. Also ich habe den Vorteil, dass ich jetzt nicht so einen Slang in der Sprache habe, dass sich das so wahrnimmt. Aber es kommt darauf an, glaube ich, wie man sich benimmt. Also wenn man sich wie die gehobene Europäerin benimmt, die dann kommt und sagt, oh du Arme, ich habe dir jetzt was Gutes getan. Klar wirst du dann anders wahrgenommen, aber ich glaube, wir sehen uns ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen.
Vielleicht hilft dabei auch, dass wir, klar, letztlich ist unser Ziel, Frauen persönlich individuell zu stärken, aber dadurch, dass wir Strukturen unterstützen und schaffen, da helfen natürlich diese Partnerorganisationen vor Ort, die etabliert sind. Unser Traum, den wir da an der Grenze zu Syrien entwickelt haben, ist, dass wir einfach nicht nur einmal eine Nähmaschine kaufen, damit jemand in seine Privatwohnung da eine kleine Werkstatt einrichten kann, sondern dass wir ein Haus einrichten, wo Menschen, Frauen unterstützt werden darin, ihre Träume wahr werden zu lassen. Also Existenzgründung ist eine ganz wichtige Sache, das merken wir auch bei den Geflüchteten, die hier sind. Das ist einfach nochmal, man arbeitet viel mehr als Selbstständiger, das ist viel, viel typischer für viele Gesellschaften im Nahen Osten. Und da fehlt es Frauen oft einfach an Know-how, wie mache ich meine Rechnung richtig, wie gestalte ich das alles, wie mache ich Marketing. Und diese Strukturen, in denen man das lernen kann, zu stärken und für Frauen extra auch zu etablieren, das ist unser Ziel.
Ja, dann hören wir mal ganz kurz in den Ausschnitt rein.
Sehr geehrte Frau Ministerin Werner, sehr geehrte Frau Dr. Rados, sehr geehrte Frau Christ-Eisenbinder, sehr geehrte Damen und Herren aus Politik und Zivilgesellschaft, liebe Freundinnen und Freunde. Ich freue mich, gemeinsam mit Ihnen heute die Gründung unseres Vereins Frauen für den Nahen Osten hier im Erfurter Rathausfestsaal so zahlreich zu feiern. Dieser festliche Rahmen wäre nicht möglich ohne die genannten vielen Künstlerinnen, da gibt es aber auch noch Köchinnen und Helferinnen, denen ich schon zu Beginn sehr herzlich danken möchte. Danke. Denn um bei dem Bild der Perlen zu bleiben, Perlen sind rund, das heißt beweglich und ständig unterwegs. Von daher weiß ich es besonders zu schätzen, dass Sie sich heute auch noch an einem Sonntagnachmittag haben einspannen lassen und unsere Feier bereichern. Ihnen, liebe Gäste, danke ich für Ihr Kommen. Damit unterstützen Sie unser Anliegen, die Frauenpower, die der Nahe Osten in sich birgt, sichtbar zu machen, denn das ist die grundlegende Motivation unseres Vereins. In den Ländern des Nahen Ostens leben viele, ja, zu viele Frauen in Unfreiheit. Sie sind durch gesellschaftliche und auch rechtliche Zwänge eingeschränkt und können ihr Potenzial für die Gesellschaft nur schwer entfalten und einbringen. Auch diese Frauen gleichen Perlen, aber eben den Versteckten, Eingeschlossenen oder Verborgenen. Diese Perlen zu entdecken und zu fördern, ist für das Wohlergehen unserer Gesellschaft, für Frieden und für Völkerverständigung von immenser Bedeutung. Der Journalist Dr. Gil Yaron hat kürzlich festgestellt, es besteht eine eindeutige Korrelation zwischen dem Status der Frauen eines Staates und dessen Friedfertigkeit.
Ja, das war ein Mitschnitt von deiner Rede, Medina, am 21. Oktober bei der Gründungsfeier. Vor der Gründung, du hast es angesprochen in der Rede auch, gab es ja ein paar Probleme. Es war nicht so ganz einfach, diesen Verein zu gründen. Wie hat sich das denn abgespielt?
Oh, also ich, im Grunde genommen haben sich die Konflikte, die im Nahen Osten sind, hier zwar viel sanfter, aber irgendwie doch widerspiegelt. Ich habe zum Beispiel eine sehr gute persische Freundin, die ich aus dem Iran, die ich gefragt habe, ob sie mitmachen möchte. Dann hat sie gesagt, ja, und war sehr begeistert. Und als es dann zur Gründung kam, wir brauchen 7 Personen, damit wir einen Verein gründen wollen. Wir wollten ehrlich gesagt auch nur 7 erstmal bleiben, damit wir funktionsfähig sind und schnelle Entscheidungen treffen können und auch diese umsetzen können. Hat sie gesagt, sie hat sich nochmal beraten lassen und der Bruder arbeitet für den Staat und sie kann das nicht machen, sie könnte festgenommen werden. Weil auch noch das Wort Israel beispielsweise bei uns auf der Homepage steht. Sie hätte Angst, hat uns dann sozusagen, ist dann zurückgetreten. Dann war eine junge Dame, eine 18-jährige Syrerin, die gesagt hat, naja, wenn sie als Doktorandin, als Wissenschaftlerin Nein sagt und Angst hat, dann habe ich auch Angst, dann will ich das auch nicht machen. Ne? Also wir sind ja auch irgendwo auch Vorbilder für die jüngeren Damen. Und dann, was ich aber wirklich sehr, was mich sehr geschockt hat, war zum Beispiel eine ebenfalls aus dem Iran stammende deutsche Schauspielerin, ja, die auch hier für wirklich bekannte Filme als Schauspielerin arbeitet, die dann gesagt hat, weißt du, Medina, ich habe Angst, dass wenn ich bei euch im Verein bei eurer Gründungsfeier moderiere, dass ich dann dadurch jährlich meinen Vater im Iran nicht mehr besuchen darf. Oder auch wirklich so Freunde, die gesagt haben, naja, bei euch stehen auf der Seite Kurden. Könnt ihr das Wort Kurden nicht rausnehmen, weil wir haben als Partnerorganisation dann Angst, mit euch in der Türkei zu arbeiten. Und viele andere Fragen, oder zum Beispiel, dass man uns gesagt hat, wie steht ihr eigentlich zu Israel, wo ich dann gedacht habe, wir haben das auf unserer Homepage erwähnt. Was wollt ihr in Israel machen? Oder so diese, also wirklich diese einzelnen Konflikte, sei es drum Schiiten, Sunniten, das haben wir wirklich auch so wahrgenommen und deswegen haben wir auch gesagt, ey, wir werden unseren Vorstand so zusammensetzen, dass wir von vornherein ein Statement setzen und sagen, bei uns sind alle Nationen, alle religiösen Minderheiten und auch natürlich Atheisten und sonstige mit sexueller Orientierung vertreten, damit wir von vornherein sagen, alle, die ein Problem damit haben, sollen bitte nicht zu uns kommen. Aber es ist wirklich schwer.
Ist das von den Frauen oder Partnerorganisationen, die da nicht mitmachen wollten, zum Beispiel aus Angst, nicht mehr in den Iran gehen zu können, feige oder ist das realistisch?
Nein, auf gar keinen Fall feige. In dem Moment, wenn man so motiviert ist und ehrgeizig ist, den Verein zu gründen, ist man enttäuscht, wenn sie dann einen in Anführungsstrichen im Stich lassen. Aber wer in diese Länder gereist ist und wer sich täglich Nachrichten anschaut, weiß, dass das gar nicht so irreal ist, was sie sagen. Und dass sie in der Tat für ganz einfache Dinge festgenommen werden. Wenn wir uns aktuell die Nachrichten über die Türkei angucken, ist das so willkürlich zum Teil, dass man gar nicht die Kontrolle darüber haben kann im eigenen Leben irgendwie durch das Engagement nicht festgenommen zu werden.
Frauen für den Nahen Osten will also Frauen Selbstbestimmung stärken. Hat FFDNO politische Ziele? Versuchen sie auf die Politik Einfluss zu nehmen in Deutschland oder auch in anderen Ländern?
Nein. Also politisch nein. Wir wollen wirklich möglichst versuchen, zum Beispiel hat neuerdings eine Freundin im Verein auch mal gesagt, sollen wir jetzt ein Statement halten für die und die Gefangene und für diejenige. Wir wollen natürlich, dass alle Menschen in Freiheit leben, aber wir wollen uns möglichst von diesen politischen Statements distanzieren, damit wir uns nicht angreifbar machen. Weil letztlich ist unser Ziel, Frauen zur wirtschaftlichen Selbstständigkeit zu verhelfen, damit sie emanzipiert sind. Und wenn wir ihnen Emanzipation ermöglichen, können sie dann in ihrem eigenen Land ihre Emanzipation ganzheitlich erkämpfen. Es bringt also nichts, wenn wir hier aktivistisch sind und sagen, hier Politik, da Politik, sondern lieber diplomatisch im Hintergrund helfen, unterstützen, sodass sie ihre eigene, ganz eigene Kraft schöpfen können für ihr eigenes für ihren eigenen Aktivismus.
Wer unterstützt den Verein und mit welchen Partnerorganisationen kooperiert Frauen für den Nahen Osten?
Unterstützung bekommen wir vor allem, und das motiviert uns auch enorm, von Menschen, die wirklich den Nahen Osten kennen, sei es, dass sie selber dort herstammen oder einfach viel Erfahrung damit haben. Also etwas, was uns zum Beispiel sehr ermutigt hat, nochmal in Bezug auf die Gründungsfeier. Wir hatten da als Referentin Antonia Rados und ja, sie ist tatsächlich gekommen und hat gesagt, ich komme und ich hätte natürlich ein Honorar und ich habe eine Honorarliste, die ist ganz schön hoch, aber zu euch komme ich, ohne Honorar zu nehmen. Ich nehme auch keine Reisekosten und keine Übernachtungskosten, sondern ich komme, weil ich euch als Verein unterstützen möchte, weil ich das gut und richtig finde. Und jemand wie sie, die wirklich lange und in den verschiedensten Teilen der arabischen Welt unterwegs war und fundierte Kenntnisse über diese Gesellschaften hat, von ihr so eine Wertschätzung zu bekommen, das motiviert uns natürlich sehr und unterstützt uns.
Sie hat sogar eine Tasche ersteigert.
Genau, das war ein kleines Fundraising-Projekt im Rahmen dieser Veranstaltung, der eben auch von einer Kooperative, mit der wir auch zusammenarbeiten, mit der wir uns eng ausgetauscht haben, die wir auch bei unserer Reise in die Türkei jetzt nochmal besucht haben in Istanbul, die dort mit Frauen oder Werkstätten eröffnet hat und tolle Taschen herstellt. Und eine dieser Taschen haben sie uns eben gegeben, damit wir die versteigern können zugunsten unseres Vereins. Und diese Tasche, ging die tatsächlich jetzt an Antonia Radu?
Ja, sie ging an sie.
Und zwar zu einem echt guten Preis.
Ihr habt gerade schon angesprochen, die Finanzierung von Frauen für den Nahen Osten. Wie macht ihr das denn?
Also grundsätzlich erhoffen wir uns monatliche Spenden von 5 Euro. Wir wissen, dass sehr viele Menschen immer auf verschiedene Spenden angesprochen werden, damit sie monatlich spenden. Wir wollten das möglichst gering halten, damit wir wirklich Mitglieder gewinnen können, dass wir Menschen ansprechen und sagen, wollt ihr nicht mindestens 5 Euro im Monat Mitglied werden? Und da haben wir schon, glaube ich, um die 50 laufenden Spender, die 5 Euro und mehr im Monat spenden. Soll aber so unsere Grundkosten deckeln. Ne? Also zum Beispiel, dass wir irgendwo einen Briefkasten mieten oder irgendwie Bürokratie, brauchen wir Unterstützung von wirklich professionellen Leuten. Oder wenn wir zum Beispiel Werbung Ausgaben haben müssen, dass wir uns von dem Geld bedienen. Aber grundsätzlich ist das so, dass es eine Stiftung gibt, die Stiftung Nord-Südbrücken. Die unterstützt Migrantenorganisationen. In den ersten 3 Jahren kann man nicht mit dem Entwicklungshilfeministerium arbeiten, sondern über diese Stiftung. Und mit dieser Stiftung wollen wir in der Zukunft zusammenarbeiten und Gelder beantragen. Also natürlich aber gibt es da immer einen Eigenanteil von 20-30%. Das heißt, wenn wir ein 10.000-Euro-Projekt machen, brauchen wir 3.000 Euro trotzdem Spenden. Aber wir sind fleißig. Also neben den Spenden, die wir wirklich von unterschiedlichsten Menschen haben. Ich besuche zum Beispiel am Samstag einen Freund, der feiert seinen Geburtstag in Berlin. Und auch seine Geburtstagseinnahmen soll unserem Verein zugutekommen. Also auch solche Initiativen. Bei Isabel war es auch ein Freund, der jetzt seinen Geburtstag so gefeiert hat. Das ehrt uns natürlich auch sehr, dass wir auch diese Anerkennung unter Freunden bekommen. Daneben sind wir uns aber für nichts zu schade. Das heißt, wir kochen. Ja? Wir kochen und verkaufen Essen. Das heißt, also wenn diejenigen, die uns jetzt hören, uns die Möglichkeit geben, vielleicht ab und zu mal irgendwo im Verkaufsstand Essen zu verkaufen, sind wir uns dafür nicht zu schade, würden das machen, um dann mehr Einnahmen im Verein zu erzielen.
Habt ihr da schon eine nächste Veranstaltung geplant?
Jein. Also diese Veranstaltung am 21. Oktober, die hat uns ein Jahr wirklich Zeit genommen. Das war sehr anstrengend, aber auch sehr schön. Grundsätzlich wollen wir unsere Aktivitäten in dem Raum, in den Ländern des Nahen Ostens machen. Hier wird man uns sehen, höchstens indem wir kleinere Verkaufsstände machen, vielleicht aber auch verschiedene Stände haben, indem wir uns quasi repräsentieren. Ansonsten werden wir hier ab und zu mal unsere Gründungsfeier haben, aber wir wissen nicht, in welchen Abständen das sein wird.
Wir gründen uns nur einmal. Das machen wir nicht noch.
Also natürlich, genau.
Aber zum Beispiel in Rudolstadt haben wir die Idee und dass wir dort dann einen Stand haben, um zu verkaufen. Aber wo wir auch wirklich im Moment unsere Energie und den Fokus drauf legen, ist Projekte zu etablieren. Also das ist ja auch unser großes Ziel und außerdem ist es, finde ich, viel einfacher, wenn man konkret sagen kann, wir haben jetzt, also ich beispielsweise jetzt in den Sudan fahren, weil ich dort auch Familie habe und werde diese Verbindung auch einfach nutzen, um zu gucken vor Ort, welche Organisationen, welche Initiativen gibt es und wo können wir ansetzen und Projekte initiieren oder nicht mehr initiieren, sondern eben unterstützen, Initiativen, die vor Ort sind.
Ja, das klingt nach sehr viel Arbeit für euch. Wie viel Arbeit steckt ihr da ungefähr so rein?
Puh,
Puh, kann man schwer sagen. Also ich glaube, der Monat Oktober war so ein Monat, wo wir also pro Person mindestens 100 Stunden und mehr Aufwand hatten. Es gibt Monate, die dann ruhiger sind. Aber ich kann für mich, ich weiß nicht, wir haben halt unterschiedliche, ne? Ich bin auch so diejenige, die das koordiniert. Ich kann für mich schon sagen, dass ich mindestens 4 Stunden in der Woche und mehr investiere. Man muss die Post bearbeiten, man muss zur Bank fahren, man muss wirklich so viel machen, Nachweise, dann mit derjenigen sich treffen, die für die Bürokratie zuständig ist. Also 4 Stunden und mehr ist mindestens drin, Minimum.
Und ihr habt gerade die Mitglieder angesprochen, also man kann Mitglied in eurem Verein werden für mindestens 5 € im Monat. Haben die Mitglieder dann auch Mitspracherecht?
Ja, natürlich haben sie auf jeden Fall Mitspracherecht, haben sie. Ja.
Vielen Dank für das Gespräch. Im Gespräch hatten wir die letzten 40 Minuten Medina Yilmaz und Isabel Rössner vom Verein Frauen für den Nahen Osten, der sich im Oktober in Erfurt gegründet hat. Das Gespräch können Sie wie alle Sendungen auf unserer Website nachhören unter www.radio-frei.de. Mehr Informationen zu Frauen für den Nahen Osten finden Sie unter www.ffdno.org. Da könnt ihr also auch Mitglied werden, wie wir gerade gehört haben, oder euch einfach informieren oder einen Stand buchen zum Essen vielleicht. Mhm. Jetzt geht's weiter mit mehr Musik. Liebe Ruth von Feyruz.